Es ist Montag, der 13. April. Ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Politik Newsroom.
Einige Arbeitgeber werden sich herzlich bei der Bundesregierung wahrscheinlich dafür bedanken, in Anführungsstrichen, dass sie ihnen diese Möglichkeit einräumen, denn denen steht zum Teil das Wasser ja auch bis zum Hals.
Die Hütte hat gebrannt in der Koalition. Am Wochenende gab es einen großen Feuerwehreinsatz sozusagen. Florian, die Frage ist, sind alle Brände gelöscht oder glimmt da noch irgendeine Glut weiter?
Der akute Brand ist fürs Erste gelöscht. Ne? Die hohen Benzinpreise, da haben sie sich jetzt tatsächlich am Wochenende zusammengerissen und präsentiert, dass sie sozusagen die Energiesteuer für 2 Monate senken wollen. Man muss natürlich gucken,
um reicht 17 Cent.
17 Cent pro Liter. Aber das ist fürs Erste natürlich ein Hoffnungsschimmer für alle Betroffenen. Ne? Also da war der Druck am Ende jetzt so hoch. Friedrich Merz wollte ja eigentlich eine Regel machen, irgendwie, dass man die Entfernungspauschale möglicherweise nochmal erhöht. Das wäre ja erst im nächsten Jahr dann wirksam geworden, wenn die Bürger ihre Steuererklärung abgegeben hätten. Das wirkt jetzt mehr oder weniger sofort.
Wir wissen nicht ganz genau, ab wann geht's los.
Termin haben sie noch nicht mit dazu genannt, aber da werden sie sich beeilen.
Und dann ist die Frage, ob die Mineralölkonzerne die Entlastung direkt weitergeben. Ja. Also können wir sicher sein, dass der Liter 17 Cent weniger kostet für Benzin und Diesel.
Friedrich Merz hat noch mal klar gesagt, dass sie den Konzernen da stark auf die Finger gucken wollen. Und das Kartellrecht wird auch noch mal verschärft, sodass man noch mal genauere Instrumente hat, das wirklich zu überprüfen. Muss man gucken, dass das klappt.
Viele fordern ja auch, der soll mal die Mineralölbosse ins Kanzleramt einladen, um mal Tacheles reden.
Ja, in der Tat, ein solcher Schritt wäre möglicherweise tatsächlich jetzt ein gutes Signal. Er wird jetzt aber argumentieren, ich habe jetzt erstmal sozusagen inhaltlich alles getan, damit es in die richtige Richtung läuft.
Ist das alles so reibungslos über die Bühne gegangen am Wochenende oder hat man da schwer gerungen? Also gibt es Verlierer und Gewinner?
Ja, ich meine, gut, wenn man weiß, Kanzler Merz und auch Reiche wollten eigentlich, wie gesagt, diese Erhöhung der Entfernungspauschale, das ist es jetzt ja nicht geworden. Ansonsten, Gewinner und Verlierer könnte man wahrscheinlich eher daran beurteilen, wie weit die eigentlich bei den Strukturreformen gekommen sind. Mhm. Ne? Und daraus machen sie ja ein großes Geheimnis. Man muss davon ausgehen, dass sie nicht ganz so weit gekommen sind, denn sonst hätten sie da heute auch schon Beschlüsse präsentiert.
Ja, ja? Bevor wir darauf kommen, noch mal ganz kurz das zweite wichtige Signal. Es soll 1.000 Euro Entlastung geben, also steuer- und abgabefrei. Jetzt müssen wir mal einordnen, das kommt nicht vom Staat, sondern das würde von den Arbeitgebern kommen. Heißt das, ich habe auf meinem nächsten Lohnzettel automatisch 1.000 Euro mehr?
Nee, das heißt es überhaupt nicht. Einige Arbeitgeber werden sich herzlich bei der Bundesregierung wahrscheinlich dafür bedanken, in Anführungsstrichen, dass sie ihnen diese Möglichkeit einräumt. Denn denen steht zum Teil das Wasser ja auch bis zum Hals. Ne? Und eigentlich sozusagen Lohnzurückhaltung wird empfohlen. Das ist Entscheidung der Firmenbosse, ob sie das machen oder nicht. Sie haben diese Möglichkeit, auch steuerfrei, da geht dann nichts runter. Aber ob die das machen, das müssen die dann zum Teil dann mit ihren Betriebsräten und etliches ausverhandeln. Das ist überhaupt noch nicht klar und das werden einige als unwillkommenes Geschenk auch betrachten an den Firmenspitzen.
Das soll 2026 kommen, also in diesem Jahr auch möglich sein. Du hast es gesagt, die Strukturreform, über die gesprochen, also einmal Gesundheitsreform, da wurde lediglich gesagt, die Vorschläge der Kommission sollen so weit wie möglich umgesetzt
Immerhin,
werden.
Immerhin, das ist ja schon mal was.
Und zwar zum Sommer hin.
Ja, das haben sie gesagt. Also das heißt, dass diese Kürzungsvorschläge, auch was Leistungskürzungen etc. betrifft, die diese Kommission da vor 2 Wochen, glaube ich, vorgelegt hat, dass die jetzt kommen sollen, da bereitet man die Bürger jetzt schon mal drauf vor.
Kassenbeiträge sollen aber stabil bleiben.
Die sollen stabil bleiben und das soll eben durch Kürzungen sozusagen erkauft werden an bestimmter Stelle.
Dann Rentenreform soll nächstes Jahr kommen und Einkommensteuerreform.
Ja. Soll.
Genau. Da wurde nochmal nachgefragt in der Pressekonferenz anschließend auch. Und Bärbel Baas hat dann nochmal gesagt auf die Frage, ob denn dann der Spitzensteuersatz auch steigen soll. Also es wurde immer geredet von Entlastung der unteren und mittleren Einkommen. Da hat sie nochmal gesagt, wir schließen nichts aus.
Ja. Na gut, darum sieht man, die Gespräche sind an der Stelle noch nicht beendet. Ne? Also da prallen die Fronten aufeinander. Die Union ist natürlich, wäre, wie ich höre, auch möglicherweise ein Stück weit natürlich auch bereit. Da muss man der SPD ja auch irgendwas geben im Gegenzug. Und das könnte schon sein, dass es am Ende dazu kommt. Das würde ich jetzt nicht ausschließen.
Es gab ja diesen öffentlich ausgetragenen Streit zwischen Wirtschaftsministerin Reiche und Finanzminister Lars Klingbeil. Dazu hat Merz auch noch mal kurz Stellung genommen.
Ja, hat im Grunde nochmal wiederholt, dass er das unschön fand, das Reiche da sozusagen dann am Tag, nachdem man ja eigentlich alles geklärt zu haben schien, dann nochmal vor die Kameras getreten ist. Daran sieht man, dass das nach wie vor also ein belastetes, oder dass das jetzt wirklich ein belastetes Verhältnis zwischen Frau Reiche und dem Bundeskanzler ist. Und wie wir hören, ist das auch schon länger belastet und hängt auch gar nicht nur mit dem Streit um die Entlastung beim Benzinpreis zusammen, sondern auch damit, dass die ihr Haus nicht so ganz im Griff hat. Ne? Also er hat die mehrfach zu Personalgesprächen auch einbestellt in den letzten Wochen. Das ist nicht so einfach mit den beiden.
Okay, trotzdem unterm Strich, guter Tag heute.
Guter Tag für die sozusagen tankgeplagten Bürger jedenfalls.
Danke, Florian.
Dann muss man die Eier haben und sagen, wir haben uns vertan, wir haben es mit Partnern zu tun, die total hart drauf sind. Und jetzt als Politik zeige ich Mut, mach mit denen eine feste Preisverhandlung, leg meine Steuer hinten drauf oder meine Steuer hinten ziehe ich sie wieder ab. Und dann ist es transparent für alle Bürger und dann kommen die 17 Cent auch an.
Es tut sich was. Die Bundesregierung will die Energiesteuer um 17 Cent pro Liter Benzin oder Diesel senken. Die Frage ist, reicht das? Das fragen wir Herbert Rabel vom Tankstelleninteressenverband. Ihr Kommentar, Herr Rabel.
Ja, wir halten von dieser Regelung nur bedingt was. Um genau zu sein, wir halten das für viel zu schnell gesprungen und kurz gegriffen. Am Ende des Tages funktioniert eine Entlastung der Bürger nur, wenn ich gleichzeitig den Mineralölkonzernen Daumenschrauben anlege und dazu gleichzeitig die Steuer senke. Es ist eine gute Idee, die Steuer zu senken, auch nur für 2 Monate. Man weiß noch gar nicht genau, wann das eigentlich losgehen soll. Aber die Steuer zu senken und nicht den Preis mit den Mineralölkonzernen hart diskutieren, bedeutet, dass die Mineralölkonzerne carte blanche kriegen, mitzunehmen und abzukassieren und selbst in die eigene Tasche zu stecken, was sie wollen. Weil die Politik kann nie kontrollieren, ob die Steuererleichterung wirklich ankommt beim Bürger. Und deshalb ist das eigentlich eine Entscheidung, die das Thema aussitzt und auf die lange Bank schiebt, aber nicht grundsätzlich löst.
Aber es wäre ja schon ein Ding, wenn die Mineralölkonzerne sich diese 17 Cent, diese Steuererleichterung in die eigenen Taschen stecken würden. Trauen Sie denen das zu?
Das traue ich denen auf jeden Fall zu. Und außerdem, Herr Kausch, wie wollen Sie das denn kontrollieren? Gucken Sie doch mal, was wir für Preissprünge gehabt haben in der letzten Zeit. Wir haben noch vor wenigen Tagen über 2,50 beim Diesel gehabt. Die Mineralölkonzerne schrauben irgendwas an den Preisen herum, sagen, der Marktpreis hat sich geändert, schieben sich alle einen wesentlichen Teil dieser Steuerentlastung in die eigene Tasche und sagen, der Markt ist schuld. Wie wollen Sie das denn kontrollieren? Natürlich traue ich das denen zu. Das sind Raubritter, das wissen wir doch.
Okay, theoretisch würde man ja an der Zapfsäule sehen können, okay, es ist 17 Cent günstiger.
Nein, können Sie nicht sehen. Sorry, dass ich Sie unterbreche, Herr Kausch. Ja. Weil Sie wissen ja gar nicht, von welcher Basis die kommen. Wir haben Preisschwankungen, sagen wir mal, wenn wir einen festen Preis hätten von 2,10 und dann könnte man die 17 Cent runterrechnen, dann könnten Sie es rechnen. Aber was machen Sie denn, wenn die Mineralölkonzerne Ihnen sagen, ja, der Dieselpreis ist aber jetzt wieder gestiegen und der Trump hat das und das gesagt und deshalb können wir eben keine 17 Cent durchreichen. Sie können es nicht kontrollieren, ohne dass sie den Mineralölkonzernen mit denen harte Preisverhandlungen und ein Preisdiktat gemacht haben. Der Bundeskanzler ist blauäugig und ich verstehe nicht, wieso er in diese Falle tappt.
Wie waren denn die Preisentwicklungen heute um 12?
Also heute war es ganz gut. Es ist nicht so hoch gegangen, wie ich eigentlich gedacht habe. Aber es ist erstaunlich, wie wenig sich eigentlich am Markt bewegt hat. Lassen Sie mich noch mal schnell reinschauen, damit wir da jetzt ganz genau sind. Das ist jetzt gerade mal eine halbe Stunde alt, dass wir die neuen Preise bekommen haben. Ich habe hier bei meiner App, es lohnt sich übrigens total in die App zu gucken, weil die Preise können sich ja nur noch nach unten entwickeln. Das heißt, auf die App ist jetzt mal wieder richtig Verlass. Ich habe bei normalem E10 habe ich jetzt gerade 2,5, 2,6, 2,8, 2,9 auf meiner App. So, wie wollen Sie denn bei einem solchen Preissprung, bei einer Sorte, wie wollen Sie denn da die 17 Cent rausrechnen, ohne dass der Preis fixiert ist? Geht nicht.
Also was tun?
Ja, was tun das, was wir nachdem, man muss sich eingestehen, wenn man eine Fehleinschätzung gemacht hat. Unsere Fehleinschätzung und die Fehleinschätzung der Regierung war, der Markt ist funktioniert und wir können mit den Mineralölkonzernen darauf vertrauen, dass sie einen Preiskampf nach unten machen. Dieses Vertrauen hat sich nicht bewährt. Der Markt ist dysfunktional. Also muss der Staat sinnvoll eingreifen. Und jetzt muss man mit den Mineralölkonzernen anhand der Preise, die in Rotterdam an der Börse gemacht werden, hart verhandeln. Was ist der maximale Preis, den ihr nehmen dürft? Und dann kann jeder Staat seine Steuer draufpacken, wie er will. Dann ist alles transparent. Das erzähle ich seit dem Moment, seit das österreichische Modell zu meinem großen Bedauern gescheitert ist. Und wenn ein Modell, was auf Marktwirtschaft funktioniert, wenn das scheitert, dann muss man die Eier haben und sagen, wir haben uns vertan, wir haben es mit Partnern zu tun, die total hart drauf sind. Und jetzt als Politik zeige ich Mut, mach mit denen eine feste Preisverhandlung, leg meine Steuer hinten drauf oder meine Steuer hinten ziehe ich sie wieder ab. Und dann ist es transparent für alle Bürger und dann kommen die 17 Cent auch an. Die Formel muss sein, Daumenschrauben für die Konzerne und Steuerentlastung für die Bürger. Und wenn ich nicht beides gleichzeitig mache, dann verpufft jede politische Tat.
Ich habe gerade mal geschaut, wir haben hier in Berlin Preise von 2,14 ungefähr für E10 super. In der Tat, es ist dann schwierig zu vergleichen, wo sind jetzt wirklich 17 Cent oder wo würden dann 17 Cent gespart werden. Ja?
So sieht's aus. Wie wollen Sie es vergleichen? Wenn Sie nicht auf der einen Seite den maximalen Preis den Konzernen diktieren, was Sie ja tun können, Sie verhandeln mit denen, Sie legen die Zahlen der Rohölbörsen auf den Tisch, Sie sagen, nach unserer Einschätzung, überall sitzen Experten am Tisch, darf euer maximaler Preis so sein, dann fixiere ich das. Und dann kann jeder Staat seine Steuer drauflegen, wie er will, oder eben Reduzierungen machen, um die Bürger zu entlasten. Weil dann kann man berechnen, ob der Steuervorteil, der von der Regierung gewollt ist, beim Bürger ankommt. Wenn ich mich jetzt einfach nur mit einer Steuerentlastung hinstelle und die Konzerne bitte, bitte, seid so nett, gebt es weiter an die Bürger, was Herr Merz momentan tut, dann gibt er sich vollkommen in die Hand der Konzerne. Und ich verstehe nicht, wie ein verantwortlicher Politiker das tun kann.
Also Sie würden sagen, unterm Strich ein Satz mit X.
Ja, also unterm Strich wird nichts dabei rauskommen. Also nicht nichts. Es ist Steuerentlastungen in dieser angespannten Zeit sind immer gut. Aber man muss sicherstellen, dass die auch im vollen Umfang beim Bürger ankommen. Und ich sage Ihnen voraus, und da lehne ich mich nach all den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren habe, nicht zu sehr aus dem Fenster, die Mineralölkonzerne werden die 17 Cent nicht voll durchreichen. Die nehmen sich einen großen Schluck aus der Pulle, wie immer schon in der Vergangenheit.
Herbert Rabe, klare Worte wie immer in der Vergangenheit. Danke.
Im Moment trauen wir uns noch nicht. Das ist immer auch eine Frage der Versicherung. Im Moment ist es tatsächlich schwierig, Durchfahrten durch die Straße von Hormuz von Versicherungen entsprechend abgedeckt zu bekommen.
Die nächste Blockade. Jetzt versperren auch die Amerikaner die Straße von Hormuz. Und das gilt für alle Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder auslaufen wollen aus iranischen Häfen. Was bedeutet das für die internationale Schifffahrt? Fragen wir Nils Haupt, der Sprecher von Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd. Nils, es geht jetzt so gut wie gar nichts mehr.
Ja, das ist eine schwierige Situation oder es bleibt nach wie vor schwierig und ist nicht einfacher geworden. Wir müssen jetzt sehen, was die nächsten Tage bedeuten. Wichtig für uns ist, dass hoffentlich, wie versprochen, dafür gesorgt wird, dass die Minen, die wohl ziemlich wahllos dort verstreut wurden von den Iranern, jetzt von den Amerikanern beseitigt werden. Das wäre eine Grundlage für eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormuz in den nächsten Tagen oder Wochen.
Liegen auch Hapag-Lloyd-Schiffe in iranischen Häfen? Das heißt, sind sie direkt betroffen auch?
Sie liegen nicht in iranischen Häfen, sie liegen im Persischen Golf, nicht direkt an Häfen, sondern haben geankert vor entsprechenden Häfen und wären jetzt bereit, in den nächsten Tagen, wenn es irgendwann losgehen kann, dann auch den Persischen Golf zu verlassen.
Das heißt, Sie würden sich trauen, da durchzufahren, trotz dieser Situation?
Im Moment trauen wir uns noch nicht. Das ist immer auch eine Frage der Versicherung. Im Moment ist es tatsächlich schwierig, Durchfahrten durch die Straße von Hormuz von Versicherungen entsprechend abgedeckt zu bekommen. Solange dort noch Minen liegen, würden wir auf keinen Fall durchfahren. Und wir wären wahrscheinlich auch nicht die Ersten, die durchfahren, denn das Leib und Wohl unserer Crews ist ganz wichtig. Und das ist bei uns erste Priorität. Wir würden erst durchfahren, wenn wirklich klar ist, dass es absolut sicher ist.
Aus Sicht der Schifffahrtsindustrie ist diese Blockade der Blockade sinnvoll oder stürzt das den Schiffsverkehr noch mehr ins Chaos, als er ohnehin schon ist?
Es macht auf jeden Fall die Situation nicht einfacher, denn es sind jetzt schon über 5 Wochen vergangen, seit Schiffe dort im Golf liegen und es sollen ja rund 1.000 Schiffe sein. Rund 20.000 Seefahrer sind betroffen, von uns 150. Und natürlich würden wir nichts lieber tun, als langsam unsere Schiffe jetzt wirklich da rauszubringen. Aber wie gesagt, für uns ist Tempo jetzt nicht so entscheidend wie Sicherheit. Sicherheit ist Top 1.
Wie sehr belastet das Hapag-Lloyd? Sie haben uns letzte Woche schon gesagt, dass das ungefähr 60 Millionen Dollar die Woche kostet. Sind auch ein Aktien-, ein börsennotiertes Unternehmen. Hat das auch Auswirkungen auf die Aktienkurse von Hapag?
Es hatte tatsächlich schon Auswirkungen auf die Börsenkurse, nicht nur bei uns. Und ich sag mal, natürlich belastet das die gesamte weltweite Schifffahrtsindustrie. Und wir reden ja hier nicht nur von Containerschiffen, wir reden von Bulkschiffen, wir reden von Kreuzfahrtschiffen, wir reden von Tankern. Das sind schon massive Einschränkungen, die die weltweite Schifffahrt hier zu tragen hat.
Wie lange können Ihre Crews noch durchhalten?
Ich denke, die Crews können ganz gut durchhalten. Lebensmittel sind gesichert, Frischwasser ist an Bord. Es ist natürlich eine mentale Frage, aber unsere Kolleginnen und Kollegen sind ganz gut trainiert. Unsere Kapitäne an Bord der Schiffe versuchen, die Stimmung an Bord gut zu halten. Und ich denke, wir sind eigentlich gut darauf vorbereitet. Wir haben ja auch ermöglicht, dass jetzt alle Kolleginnen und Kollegen Tag und Nacht, wann immer sie wollen, mit Familien Videotelefonie machen können. Wir haben Satellitentechnik an Bord. Das ist ein bisschen anders als noch vor 20 Jahren, wo so ein Satellitenanruf viel Geld und viel Zeit gekostet hat, um sich verbinden zu lassen. Heute ist das durch moderne Satellitentechnik gut möglich. Das heißt, alle haben direkten Kontakt zu den Familien und können, wann immer sie wollen, mit den Familien telefonieren.
Welche Hilfe erwarten Sie von der deutschen Bundesregierung?
Na, die deutsche Bundesregierung kann ja nicht alleine helfen. Das geht ja hier wirklich um den Welthandel. Da sind letztlich fast alle Länder betroffen. Was wichtig ist aus unserer Sicht, ist eine gemeinsame Aktivität, eine Allianz der Willigen sozusagen, die jetzt sich darum kümmert, dass diese ganz wichtige Durchfahrt für die weltweite Schifffahrt wieder geöffnet wird. Und das kann die Regierung alleine nicht tun. Aber natürlich wünschen wir uns, dass die deutsche Bundesregierung, wie sie es bisher getan hat, auch künftig sich massiv dafür einsetzt, dass die Straße von Hormuz wieder freikommt.
Sollte Deutschland sich an so einer Mission auch mit Schiffen beteiligen?
Wir würden das nicht verneinen, wenn die Bundesregierung das tut. Aber wie gesagt, jede Hilfe ist hier willkommen. Hier geht es jetzt nicht darum, dass die nationalen Flaggenstaaten ihren jeweiligen Schiffen helfen, sondern alle müssen allen helfen.
Vielen Dank, Nils Haupt.
Sehr gerne.
Das Wichtigste, was man über ihn wissen muss, ist, er ist kein Linker. Es ist nur so, dass Ungarn jetzt einen komplett anderen Kandidaten gewählt hätte, der Ungarn wieder nach links führt. Nein, er kommt selber aus der Fidesz-Partei.
Die Partei von Peter Modja hat gestern in Ungarn einen Erdrutschsieg errungen und unser Reporter Philipp Fabian war dabei. So als allererstes mal, Philipp, du sprichst ja Ungarisch. Sag uns mal, wie man den neuen Mann überhaupt wirklich richtig ausspricht.
Modjar. Modjar ist das Wort für Ungar und Ungarn heißt Modjar Ország. Also er heißt Modjar Peter. In Ungarn sagt man den Nachnamen zuerst. Und das ist ein ganz einfacher Name eigentlich.
Ja, interessant. Stell ihn uns mal ein bisschen privat und persönlich vor. Wer ist dieser neue Mann?
Das Wichtigste, was man über ihn wissen muss, ist, er ist kein Linker. Es ist nur so, dass Ungarn jetzt einen komplett anderen Kandidaten gewählt hätte, der Ungarn wieder nach links führt. Nein, er kommt selber aus der Fidesz-Partei. Er war 20 Jahre lang Parteimitglied und er war der Ehemann von Orbáns Justizministerin Judith Wortmann. Die beiden hatten einen ziemlich heftigen Streit, nicht zu sagen einen öffentlichen Rosenkrieg. Judith Wortmann selbst war in einem Skandal verwickelt. Sie hatte einen Pädokriminellen begnadigt, der Kinder im Waisenhaus missbraucht hat. Und Peter Mojor, ihr damaliger Ehemann, hat ihr gesagt, trete doch zurück. Sie hat daraufhin gesagt, ich kann nicht zurücktreten, ich bin hier in einer Mafia gefangen. Man kann aus dieser Regierung nicht einfach so austreten. Okay. Peter Mojor hatte dieses Gespräch auf Band aufgenommen, sodass Millionen Ungarn es nachhören konnten. Das alles ist vor nicht einmal 3 Jahren passiert. Er hat sich mit seiner Frau überworfen und er ist dann an die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, Was mir komplett gegen den Strich geht, ist, dass diese Regierung so korrupt ist. Er hat aber sehr wenig über Politik gesprochen. Er hat die ganze Zeit nur über die Korruption der Orbán-Clique gesprochen. Und das hat dazu geführt, dass er über Nacht zum Star wurde für alle, die Orbán loswerden wollen. Er ist aber nicht in allen Punkten anders als er. Er ist ein konservativer Mensch. In Wahrheit, er hat es aber geschafft, alle zu vereinen, die Orbán loswerden wollen. Du hast eigentlich nach Privatem gefragt. Also er und seine Ex-Frau haben 3 Söhne, so viel weiß ich. Alle sind blond, sind sehr ähnlich. Mit zwei von ihnen sieht er regelmäßig. Den Ältesten, den nicht, der ist nämlich immer noch der Fidesz-Partei. Aber sehr viel weiß man nicht darüber. Man weiß, dass der Scheidungskrieg sehr hässlich war. Die Judith Wortmann, seine Ex-Frau, hat ihm vorgeworfen, sie geschlagen zu haben und die Kinder auch. Nach Judith Wortmann gab es noch ein Model, mit dem er zusammen war. Auch das endete sehr, sehr böse. Sie hat nämlich wahrscheinlich für Viktor Orbán spioniert. Von privaten Gesprächen gibt es auch Aufnahmen, die alle Ungarn gehört haben. Und man
muss also offenbar vorsichtig sein, wenn man mit ihm zusammen ist, weil er Gespräche vielleicht aufnimmt.
Nein, er wurde in dem Fall was umgekehrt. Sie war so eine Art Honigfalle wahrscheinlich, die für Orbán spioniert hat. Sie haben eine Nacht im August 2024 verbracht in der Wohnung eines Freundes, der eine Party veranstaltet hatte. Dort wurden auch Drogen konsumiert. Und dort wurden sie beim Sex gefilmt. Wochenlang wartete ganz Ungarn darauf, dass dieses Video online gepostet wird. Das ist am Ende aber nicht passiert, und zwar wahrscheinlich, weil Peter Mojor ist keine Desinformationskampagne, ist eine Schmutzkampagne, Schmutzkampagne nach Vorbild des russischen Geheimdienstes. Er sollte erpresst werden mit dem Video. Er ist aber dem sehr geschickt vorgekommen, indem er sich an die Ungarn gewandt hat und gesagt hat, das ist die Lage, das will man gerade mit mir anstellen, aber ich habe nichts Illegales angestellt. Es war Sex zwischen 2 erwachsenen Singles.
Okay, Philipp, ich glaube, wir haben genug gehört von dieser Schmutzkampagne. Ganz interessant, es gibt mittlerweile auch einige lustige Posts im Internet, weil J.D. Vance ja kurz vorher da war, um Wahlkampfhilfe zu leisten. Und da gibt es jetzt Posts wie, man muss aufpassen, wenn man sich J.D. Vance als Gast einlädt. Nachdem er den Papst besucht hat, ist der Papst gestorben. In Pakistan hat er gerade versucht, den Iran-Krieg zu beenden, der geht aber weiter. Und dann war er in Ungarn und danach hat Orbán verloren. Da hat sich auch Ricarda Lang sofort draufgesetzt und hat gesagt, hey, J.D. Vance, wollen Sie nicht mal nach Deutschland kommen, um Wahlkampfhilfe zu leisten?
Um Himmels Willen. Das finde ich sehr lustig. Ich habe nur die Wettquoten gesehen, die nach J.D. Vance besuchen. Es ist tatsächlich so, dass die Chancen von Mojor sind an dem Tag, an dem Vance weg war, nochmal sehr stark gestiegen und die von Viktor Orban sind nochmal sehr stark gefallen.
Sag doch nochmal in einem Wort ganz kurz oder in einem Satz, was wird sich für Europa, für Deutschland jetzt ändern? Du hast gesagt, er ist kein Linker. Wird sich trotzdem was ändern?
Ja, es wird sich sehr viel ändern. Also zuletzt hatte, man davon ausgehen musste, dass der Kreml mithört oder zumindest oder vielleicht sogar schon in der Mittagspause darüber informiert wird, was besprochen wurde. Es gibt ja Telefongespräche, die an die Öffentlichkeit gelangt sind, wo der ungarische Außenminister mit Sergej Lavrov telefoniert, dem Außenminister von Wladimir Putin, und ihm sagt, ja, die Dokumente, die schicke ich Ihnen, kein Problem. Die Ungarn haben die ganze Zeit Sanktionen gegen Russen-Oligarchen blockiert im EU-Rat. Und noch wichtiger, die dringend benötigten 90 Milliarden Euro für die Ukraine. Und es war nicht nur ein politischer Streit, in dem man nicht wusste, wie können wir uns da einig werden, sondern es gab einfach überhaupt keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr gegen Ende der letzten Ungarn-Regierung. Deswegen politisch werden nicht alle Probleme von heute auf morgen gelöst, aber es gibt zumindest einen Partner, mit dem man einfach verhandeln kann, ganz normal.
Friedrich Merz hat es heute so gesagt, der Rechtspopulismus hat eine schwere Niederlage erlitten und die Demokratie ist widerstandsfähig. Du hast in deinem Artikel selbst geschrieben, das ist vielleicht eine der besten Nachrichten, dass es auch möglich ist, dass eine rechtspopulistische Regierung abgewählt werden kann.
Ja, es ist möglich, wenn man jemanden hat, der überzeugend auftritt, der wirklich die Wähler mobilisieren kann. Das Problem war, es gab schon immer Leute, die Orbán nicht mögen in Ungarn, aber es gab nie irgendeine glaubhafte Alternative. Und es gab auch keinen, der eine Politik versprochen hat, mit denen auch die urbanen Gegner leben. Also Stichwort Migrationspolitik zum Beispiel. Die meisten Ungarn, ob sie Orbán mögen oder nicht, sind schon der Meinung, dass er recht hatte, damals 2015 die Grenze zu schließen. Deswegen konnte jemand, um Orbán zu schlagen, konnte man nicht einen Kandidaten aufstellen, der für offene Grenzen wird. Das hätte niemals auch in 1000 Jahren nicht funktioniert. So hat es funktioniert, aber. Es ist mehr als eine Niederlage für den Rechtspopulismus. Es hätte nicht gereicht, mit einer einfachen Mehrheit zu gewinnen, hätte nicht gereicht, um das System Orbán auseinandernehmen zu können. Denn Orbán hatte den Staat so eingerichtet, dass ganz wichtige Entscheidungen nur noch mit 2/3 Mehrheit getroffen werden können. Der Notenbankchef, die Medienaufsicht, die Generalstaatsanwaltschaft und auch Veränderungen am Wahlrecht, die hat Orbán so geändert, dass sie nur noch mit 2/3 Mehrheit zurückgenommen werden können. Und genau diese 2/3 Mehrheit hat Peter Modiori jetzt geschafft. Das heißt, tatsächlich wird er die Uhr wieder zurückdrehen können von vor dem Rechtspopulismus.
Philipp Fabian war dabei, als in Ungarn eine kleine Sensation passiert ist.
Das ist eine große Sensation.
Eine große Sensation. Vielen Dank dafür.
Danke, Thomas.